Wäre Robert Jefferson Cole in Schottland zur Welt gekommen, hätte man ihn von Geburt an Rob J. genannt. Und sein Vater, Robert Judson Cole, wäre Big Rob, der alte Rob oder einfach Rob ohne die Initiale geworden. Bei den Coles in Schottland behielt der erstgeborene Sohn das J. nur so lange, bis er selbst Vater eines Sohnes wurde. Dann gab er den Buchstaben würdevoll und bereitwillig an seinen Erstgeborenen weiter. Rob J. hatte nicht die Absicht, eine jahrhundertealte Familientradition zu durchbrechen, aber er befand sich in einem neuen Land und die, die er liebte, hielten sich nicht an diese uralten Bräuche. So oft er es ihnen auch zu erklären versuchte, sie nannten den neuen Sohn nie Rob J. Für Alex war der kleine Bruder am Anfang einfach nur Baby. Für Alden hieß er der Junge. Makwa Ikwa gab ihm schließlich den Namen, der ein Teil seiner Persönlichkeit werden sollte. Du bist Ubenu Migege I, ein kleiner Schamane, sagte sie. Seitdem nannten sie ihn nur noch Shaman, Schamane. Und auch die anderen verwendeten den Namen ziemlich bald, denn er schien irgendwie zu passen. Und der kleine Rob reagierte sofort auf ihn. Es gab natürlich Ausnahmen. Alex nannte ihn inzwischen einfach Bruder und wurde von ihm Bigger genannt, der Größere, weil ihre Mutter von Anfang an nur vom kleinen Bruder und vom größeren Bruder sprach. Einzig Lillian Geger versuchte, das Kind Rob J. zu nennen, denn ihr Nachbar hatte ihr von dem Familienbrauch erzählt und sie hielt sehr viel auf Familie und Tradition. Aber sogar Lillian vergaß es manchmal und nannte den Jungen Shaman. Und Rob J. Cole, der Vater, gab den Kampf schließlich auf und behielt seine Initiale. War Holden's Crossing früher nur eine Bezeichnung auf Nick Holdens Handzetteln gewesen, so besaß es jetzt eine Hauptstraße mit Läden und Geschäftshäusern, die alle nur The Village, das Dorf, nannten. Dort fand man das Rathaus, Haskins Gemischtwarenladen, Raymers Futtermittel- und Saatguthandlung, ein Spar- und Kreditinstitut, Mrs. Anna Wileys Pension, in der man auch warme Mahlzeiten bekam, Jason Gagers Apotheke, Nelsons Saloon sowie die Stallungen und die Schmiede von Paul Williams, dem Hufschmied. Roberta Williams, seine Frau, betrieb in ihrem Holzhaus eine Maßschneiderei. Einige Jahre lang kam der Versicherungsmakler Harold Ames jeden Mittwochnachmittag aus Rock Island und hielt im Gemischtwarenladen Geschäftsstunden ab. Doch nachdem der Großteil des von der Regierung parzellierten Landes an Siedler abgegeben war und einige der Möchtegern-Farmer sich ihr Versagen eingestehen und ihren Grund wieder verkaufen mussten, zeigte sich, dass der Ort ein Maklerbüro brauchte und deshalb ließ sich Carol Wilkinson als Immobilien- und Versicherungsmakler nieder. Charlie Anderson, der später auch Chef der Bank werden sollte, wurde bei der ersten Wahl zum Bürgermeister gewählt und in den folgenden Jahren immer wieder in diesem Amt bestätigt. Anderson war allgemein beliebt, doch jeder wusste, dass er Nick Holdens Kandidat war und tat, was der verlangte. Das gleiche galt für den Sheriff. Maud London brauchte nicht länger als ein Jahr, um zu erkennen, dass er kein Farmer war. Auch als Zimmermann fand er in der Gegend nicht genügend Aufträge, um sich den Lebensunterhalt zu sichern, da die Siedler Schreinerarbeiten soweit möglich selber erledigten. Als deshalb Nick Holden ihm anbot, ihn bei der Wahl zum Sheriff zu unterstützen, nahm Maud die Hilfe bereitwillig an. Er war ein friedfertiger Mann, der still seine Arbeit tat, und das hieß vor allem, die Betrunkenen in Nelsons Saloon zu beschwichtigen. Für Rob J. war es nicht gleichgültig, wer Sheriff war. Denn jeder Landarzt war gleichzeitig Deputy Coroner, Stellvertreter des Bezirksleichenbeschauers, und der Sheriff entschied, wer bei einem Todesfall infolge eines Verbrechens oder eines Unfalls die Autopsie durchführen sollte. Oft stellten Autopsien die einzige Möglichkeit dar, die Sezierungen vorzunehmen, die nötig waren, um als Chirurg in Übung zu bleiben. Nick Holden war dreimal als Abgeordneter des Distrikts in die Legislative gewählt worden. Manchmal ärgerten sich die Bürger des aufstrebenden Ortes über sein selbstherrliches Auftreten und sie riefen sich dann gegenseitig ins Gedächtnis, dass er zwar über den Großteil der Bank Anteile an der Mühle, dem Gemischtwarenladen und diesem Saloon und wer weiß über wie viele Morgen Grund verfügte, aber bei Gott nicht über sie und ihr Land. Nick hatte zwei Ziele, über die er auch ganz offen sprach. Ich will die Eisenbahn nach Holden's Crossing bringen, damit aus dem Kaff vielleicht mal eine Stadt wird, sagte er zu Rob J. eines Morgens, während er auf der Veranda vor Haskins Laden saß und sich eine königliche Zigarre schmecken ließ. Und ich will unbedingt in den Kongress gewählt werden. J. Gegers Apotheke und der ständige Zuzug von Siedlern in die Region lockten bald einen zweiten Arzt nach Holden's Crossing. Dr. Thomas Beckerman war ein blasser Mann mittleren Alters mit schlechtem Atem und geröteten Augen. Er kam aus Albany, New York, und ließ sich in einem kleinen Holzhaus in The Village unweit der Apotheke nieder. Er besaß kein Diplom einer medizinischen Fakultät und sprach nur recht allgemein über seine Ausbildung, die er seinen Angaben zufolge bei einem gewissen Dr. Cantwell in Concord genossen hatte. Anfangs war Rob J. froh über seine Ankunft. Es gab genug Patienten für zwei Ärzte, sofern diese nicht habgierig waren, und Rob hätte diesem zweiten Mediziner gern einen Teil der langwierigen Hausbesuche überlassen, die ihn oft weit in die offene Prärie hinausführten. Aber Beckerman war ein schlechter Arzt und ein starker Trinker, und beides merkten die Leute sehr schnell. Also musste Rob J. weiterhin zu weit reiten und zu viele Patienten betreuen. Das Eintreffen eines Briefes war eine Seltenheit, fast schon ein Ereignis. Es war ein langer Brief von Dr. Harry Loomis, seinem Freund in Boston, einem ehemaligen Studienkollegen. Er war am 20. November 1846 geschrieben worden und hatte den ganzen Winter gebraucht, um seinen Bestimmungsort zu erreichen. Harry war offensichtlich auf dem besten Wege zu einer erstklassigen Karriere. Er berichtete, dass er kürzlich zum Assistenzprofessor für Anatomie in Harvard ernannt worden sei und deutete seine bevorstehende Heirat mit einer Dame namens Julia Selman an. Aber der Brief war insgesamt mehr ein medizinischer, denn ein persönlicher Bericht. Für den 5. Oktober dieses Jahres, schrieb Loomis, war im Operationssaal des Massachusetts General Hospital ein weiteres Experiment geplant, diesmal jedoch mit Äther. Der Chirurg war Dr. John Collins Warren. Sie werden sich sicher noch daran erinnern, dass Dr. Warren ein abgebrühter, grober Operateur ist, der eher für seine Geschicklichkeit mit dem Skalpell, denn für seine Geduld mit Dummköpfen berühmt ist. Stellen Sie sich das vor, Rob. Der Mann, der den Äther liefern soll, ein Zahnarzt namens Morton, verspätet sich. Warren ist in höchstem Maße verärgert, nutzt aber die Verzögerung, um in allen Einzelheiten darzulegen, wie er einen großen Tumor aus der krebsbefallenen Zunge eines jungen Mannes namens Abbott entfernen wird, der bereits halbtot vor Angst auf dem roten Operationsstuhl sitzt. Nach 15 Minuten gehen Warren die Worte aus und er zieht missmutig seine Uhr aus der Tasche. Auf der Galerie hat man bereits zu kichern begonnen, als endlich der auf Abwege geratene Zahnarzt eintrifft. Morton verabreicht das Gas und erklärt kurze Zeit später, der Patient sei nun bereit. Dr. Warren nickt, immer noch wütend, rollt die Ärmel hoch und sucht sich ein Skalpell aus. Assistenten öffnen Abbott den Mund und ziehen die Zunge heraus. Andere drücken den Patienten auf den Operationsstuhl, damit er nicht um sich schlägt. Warren beugt sich über ihn und setzt mit einer blitzschnellen Bewegung den ersten tiefen Schnitt, der Blut aus Abbotts Mundwinkel quellen lässt. Der Patient rührt sich nicht. Auf der Galerie herrscht absolutes Schweigen. Noch das leiseste Seufzen oder Aufstöhnen wäre zu hören. Warren macht sich wieder an die Arbeit. Er setzt einen zweiten Schnitt, dann einen dritten. Sorgfältig und schnell entfernt er den Tumor, kratzt die Wunde aus, vernäht sie und drückt einen Schwamm auf die Zunge, um die Blutung zu unterbinden. Der Patient schläft. Der Patient schläft. Warren richtet sich auf, auch wenn Sie es mir nicht glauben, Rob. Aber die Augen dieses selbstherrlichen Zynikers waren feucht. Die Entdeckung von Äther als Betäubungsmittel in der Chirurgie ist in der medizinischen Presse von Boston veröffentlicht worden. Unser Holmes, wie immer in vorderster Reihe mit dabei, hat bereits vorgeschlagen, die Anwendung Anästhesie zu nennen, nach dem griechischen Wort für Empfindungslosigkeit. Gegers Apotheke führte Äther nicht. Aber ich bin kein ungeschickter Chemiker, sagte Jay nachdenklich. Ich kann ihn herstellen, wahrscheinlich. Dazu muss ich Ethylalkohol mit Schwefelsäure destillieren. Wenige Tage später hatte Rob J. einen Vorrat an Äther. Harry Loomis hatte ihm beschrieben, wie man aus Draht- und Stoffstreifen eine Äthermaske anfertigt. Zunächst probierte Robjee das Gas an einer Katze aus, die 22 Minuten besinnungslos blieb. Dann raubte er einem Hund für über eine Stunde das Bewusstsein und erkannte an dieser langen Zeitspanne, dass Äther ein gefährlicher Stoff und mit Vorsicht anzuwenden ist. Zum Abschluss gab er das Gas einem männlichen Lamm vor der Kastration und die Hoden wurden entfernt, ohne dass das Tier ein einziges Mal blökte. Schließlich wies er Geiger und Serra in die Benutzung des Äthers ein und sie verabreichten ihm das Gas. Er blieb nur ein paar Minuten bewusstlos, da sie vor Nervosität zu spärlich dosierten, aber es war trotzdem eine einzigartige Erfahrung. Einige Tage später geriet Gus Schröder, der ohnehin nur noch 8,5 Finger hatte, mit dem Zeigefinger seiner guten, der rechten Hand unter einen schweren Stein und zerquetschte ihn sich. Rob gab ihm Äther und Gus wachte mit 7,5 Fingern wieder auf und fragte, wann die Operation beginne. Tags darauf begann Rob, den Ärzten der Gegend zu schreiben und sie zu einer Konferenz einzuladen. Sie fand einige Wochen später in einem Zimmer über der Futtermittelhandlung in Rock Island statt. In der Zwischenzeit hatte Robjee den Äther noch 3-mal benutzt. 7 Ärzte und Jason Geiger saßen beisammen und hörten, was Loomis geschrieben und was Robjee aus eigener Erfahrung zu berichten hatte. Die Reaktionen schwankten zwischen großem Interesse und unverhüllter Skepsis. 2 der Anwesenden bestellten bei Jay Äther und Betäubungsmasken. »Das ist doch bloß eine Modeerscheinung«, sagte Dr. Thomas Beckerman. Die anderen Ärzte waren taktvoller. Tobias Bär meinte, er halte viel von einem solchen Gedankenaustausch unter Kollegen und regte die Gründung einer Rock Island Medical Society an. Die Anregung wurde aufgenommen und Dr. Baird zum Präsidenten dieser Ärztevereinigung gewählt. Robjee wurde zum korrespondierenden Sekretär ernannt, eine Ehre, die er nicht ablehnen konnte, da alle Anwesenden ein Amt oder den Vorsitz eines Ausschusses, den Dr. Baird als höchst wichtig bezeichnete, erhielten.